Deutschlandfunk, Kultur heute.
Max und Moritz sind die wahrscheinlich bekanntesten Lausbuben der Literaturgeschichte. Ein Streich derber als der andere, aber Pädagogik muss sein, das Ende der beiden ist auch böse. Was uns diese Geschichte von Wilhelm Busch heute noch zu sagen hat, das haben zwei Theatermacherinnen untersucht, dazu gleich ein Bericht. Außerdem in dieser Ausgabe von Kultur heute eine Frank Stella-Ausstellung in Wiesbaden, ein neues Tanzstück von Choreografin Constanza Makras und ein Blick auf den Kampf in der Kulturpolitik Frankreichs nach den Wahlen. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Gestern Abend wurde in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. Endlich wieder als Gala mit Publikum, aber wegen des Krieges in der Ukraine trotzdem in ambivalenter Stimmung. Kulturstaatsministerin Claudia Roth dazu bei der Verleihung.
Das ist ja nicht so einfach. Corona hat Wunden geschlagen für viele und der Krieg ist einfach grauenhaft. Kann man dann ein Filmfest feiern? Und ich habe das ja aus tiefer Überzeugung gesagt, man kann nicht nur, man soll nicht nur, sondern man muss. Weil der Film unglaublich viel bedeutet und eine wahnsinnige Kraft hat und Kunst und Kultur eine unglaubliche Kraft hat.
Über diese Kraft und über die Vergabe der Lolas, der Filmpreise, kann ich nun mit meinem Kollegen, Filmkritiker Patrick Wilinski, sprechen. Fangen wir doch mal beim großen Gewinnerfilm des Abends an, Lieber Thomas von Andreas Kleinert. 9 Lolas hat dieser Film über den Schriftsteller und Filmemacher Thomas Brasch bekommen. Zu Recht, Herr Wilinski?
Ja, das würde ich schon sagen. Vor allem, weil sich der Film auch als Filmbiografie dann doch abhebt von der Konventionalität, mit der dieses Genre üblicherweise im deutschen Kino erzählt wird. Das ist ja der Versuch, diesem Leben dieses ostdeutschen Schriftstellers nachzuforschen, mit einem sehr feinen Gespür auch für die unterschiedlichen Stationen seines Lebens, in Schwarz-Weiß gedreht übrigens, auch übrigens mit einer Freiheit, die nicht fragt, was waren die Fakten aus dem Leben von Thomas Brasch, sondern eher, woher kam dieser Freiheitsdrang in diesem Mann? Dieser Lebens- und auch Überlebenswille, der auch so viel gesprengt hat, ja auch die familiären Beziehungen und Bindungen. Und dann ist das Ganze auch als Künstlerporträt sehr gelungen und war unterm Strich unter den Nominierten in gewisser Weise auch schon eine Ausnahme, was dieses Formbewusstsein angeht.
Wenn man sich diese Nominiertenliste vorab mal angeschaut hat, da fanden sich einige Filme in fast allen Kategorien. Haben Sie den Eindruck, dass da wirklich auf die ganze Breite des deutschen Films geschaut wurde?
Nee, das würde ich eben nicht sagen. Es wurde ein ganz enger Korridor von Konsenskino nominiert auch, würde ich sagen, später natürlich auch ausgezeichnet. Ein gewisses Kino der, wie soll ich formulieren, einer Mittelklasse, würde ich sagen. Ja, das gilt auch für die Gewinner der Silbernen Lola, Andreas Dresens Film Rabir Kurnaz gegen George W. Bush oder auch Sebastian Meises Film Große Freiheit, die für sich genommen auch wirklich interessante Beschreibungen der Zeitgeschichte sind, auch von Ereignissen, die wirklich geschehen sind. Aber als Filme stellen sie nun wirklich nicht die Breite des deutschen Filmstar. Da fehlen Werke wie Was wir sehen, wenn wir in den Himmel sehen von Alexander Koberitze oder eine Blutsaugerkomödie von Julian Radlmeier. Es fehlt vor allem das junge Kino, der Nachwuchs, der gerade seinen zweiten, dritten Film macht, der auch immer wieder ausgeschlossen wird von dieser Veranstaltung, von der Akademie. Und das ist ein blinder Fleck, den dieser Verband letztendlich irgendwie beseitigen sollte. Denn auch dieses Kino zählt zum deutschen Film und auch dieses Kino verdient das Fördergeld, das dort letztendlich verteilt wird.
Jetzt haben wir eben schon Kulturstaatsministerin Claudia Roth gehört. Der Krieg in der Ukraine, der war gestern letztlich die unsichtbare Realität, die ja auch noch da ist. Gab es denn dazu Stellungnahmen? Gab es politische Statements auch?
Ja, also man zeigte sich durch die Bank hinweg solidarisch mit der Ukraine. Es gab sogar eine Schalte live nach Kiew zu Wladimir Klitschko, der sonst immer übrigens gerne Gast ist bei dieser Gala. Jetzt konnte er natürlich nicht dabei sein. Es gab auch ein Gespräch mit einer ukrainischen Filmemacherin, die sich für den Einsatz der Filmakademie bedankte, die ukrainischen Dokumentarfilmern Kameras und Filmmaterial zur Verfügung steht, sodass sie ihre Arbeit machen können vor Ort im Krieg. Und man übte auch sonst sich, ehrlich gesagt, in Demut, was ich sehr gut finde, weil es eben seltsam war, jetzt zu feiern, während ein paar Kilometer weiter östlich ein Krieg tobt.
Jetzt könnte man allerdings vermuten, dass genau Kulturstaatsministerin Claudia Roth gestern einen vielleicht doch etwas angenehmeren Abend hatte, sich mal nicht mit der Documenta beschäftigen musste. Welches Verhältnis hat sie eigentlich zur deutschen Filmbranche?
Sie fühlt sich da sehr, sehr wohl und es gab vor der Aufzeichnung eine flammende Rede für das Publikum von ihr schon über die Relevanz des Kinos in Zeiten des Krieges und sie versprach auch, dass sie alles tun würde, um den Filmemachenden in Deutschland den Rücken zukünftig freizuhalten, ihnen freie Arbeit zu ermöglichen. Sie bat aber auch darum, mutiger zu sein, lauter zu sein. Sie will, dass das Kino sich am demokratischen Prozess beteiligt, auch da etabliert als eine wichtige Stimme. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eins zu eins so gehört wurde, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Filmbranche sie mit offenen Armen empfangen hat. Da war auch eine Wärme und Zugewandtheit gegenüber ihr gegenüber zu spüren. Und das war schon anders als bei Monika Grütters, ihrer Vorgängerin, die nie so richtig warm geworden ist mit der Filmszene und die Filmszene auch nie so wirklich warm geworden ist mit ihr.
Vielleicht noch ganz kurz, Herr Wilinski, Sie haben eben schon mal so ein bisschen angesprochen, dass es ja doch letztlich so ein bisschen hinter den Kulissen vielleicht auch kontrovers diskutiert wird, dass bestimmte Filme eben nicht nominiert werden. Jetzt ist Corona, hat die Filmbranche sehr gebeutelt in den letzten 2 Jahren. Wurde darüber gestern auch gesprochen, über Strukturprobleme der Branche?
Wenig, aber es geisterte natürlich die Angst vor dem Publikumverlust durch die Reihen. Es ist nämlich so, es wird so viel produziert wie noch nie. Es herrscht quasi Vollbeschäftigung im deutschen Film, aber kaum einer geht mehr ins Kino. Das ist ein Riesenproblem und die Filmakademie muss zukünftig sich damit beschäftigen. Auch Claudia Roth übrigens muss sich damit beschäftigen, ob die deutsche Filmförderung zurzeit ein Kino produziert, das keiner guckt. Also da gibt es viel Arbeit für alle Beteiligten und gestern war vielleicht ein Anfangspunkt, damit sich auseinanderzusetzen.
Gestern Abend wurden die deutschen Filmpreise verliehen. Darüber habe ich mit Filmkritiker Patrick Wilinski gesprochen. Vielen Dank. Vom deutschen Gegenwartsfilm zu 2 Figuren, die mit ihrem derben Treiben heute doch zumindest etwas aus der Zeit gefallen wirken. Max und Moritz, erschaffen von Wilhelm Busch. Was uns Busch und sein literarisches Personal im 21. Jahrhundert noch zu sagen haben, das untersuchen die Autorinnen Hanna Zufall und Rebecca Kricheldorf in ihrem Wilhelm-Busch-Projekt mit dem schönen Titel Pardauz, Schnuppdiwupp, Klirrbatsch, Rabum. Uraufgeführt wurde das gestern von Annette Pohlen am Deutschen Theater in Göttingen. Nicht weit von Göttingen in Ebergötzen verbrachte Wilhelm Busch seine Schulzeit. Was die beiden Autorinnen auf ihrer Spurensuche gefunden haben, das weiß Michael Lages.
Ach, die Venus ist perdu. Klickeradoms von Medici. Robert Gernhardt, Großmeister des jüngeren deutschen Humors, konnte ins Schwärmen und Philosophieren geraten über dieses Zauberklangwort Klickeradoms. Da sind die Scherben der Nippes-Figur praktisch live zu hören. Rebecca Kricheldorf und Hanna Zufall waren wohl ähnlich inspiriert bei der Begegnung mit Wilhelm Busch und haben gleich 4 dieser Trickbegriffe zum Titel vereint. Pardauz, Schnuppdiwupp, Klirrbatsch und Rabum, aber zu Bruch geht dann doch erstaunlich wenig. Was auch daran liegen mag, dass zu Beginn des Parcours durchs Theater einer der wichtigsten Unruhestifter fehlt. Ausgerechnet Max, der eine böse Bube. Der andere, Moritz, irrt jetzt im Kostüm und mit passender Haartracht überall herum und sucht ihn.
Hast du Max gesehen? So groß wie ich. Schwarze Schnittlauchhaare, rundes Gesicht, bisschen pummelig. Ich brauche ihn, der ist mein Freund, ich habe ihn verloren. Und wir müssen zusammen sein, wenn es hart auf hart kommt, weißt du?
Schlussendlich aber findet er nur den Struwwelpeter, der hier natürlich überhaupt nichts zu suchen hat. Er wurde ja nicht vom heiter-finsteren Busch, sondern vom schwarzen Pädagogen Heinrich Hoffmann erfunden, möchte aber sozusagen Gastrecht beanspruchen. Er und der neue Kumpel Moritz würden gern den sehr modernen Club der Bad Boys gründen.
Ich möchte jetzt einen Antrag stellen. Einen Antrag auf Gründung der allgemeinnützigen Böse-Bubenbande. Antrag abgelehnt.
Generell haben die modernen Zeiten sehr viel Platz an diesem Abend. Witwe Bolte und die fromme Helene etwa streiten um die zeitgenössisch korrekte Haltung des Feminismus zum Buschwerk. Helene sieht von heute aus betrachtet, und obwohl sie als Figur ja in der Hölle endet, die eigene Geschichte als radikalen Selbstbewusstseinstrip, während die Witwe darauf beharrt, dass dieser alte weiße Mann vor allem Frauenhasser war. Ziemlich heftig, streitbar und durcheinander geht's zu auf dieser schrägen Jahrestagung, anders als am Beginn des Abends, der ist gemütlich. Musik Buschs Schwester und spätere Haushälterin Fanny backt hier Pfannkuchen vor dem Theater und die Musik dudelt dazu. Lehrer Lempel und eine kleine Schar von Lempel-Lehrlingen organisieren den Weg durch die Installationen, mit denen der Abend beginnt. Maler Franz von Lehnbach und Theaterkritiker Paul Lindau begegnen wir in einer frühen Münchner Szene. Ein gemeinsames Foto der drei Kumpane wird, wie heißt das heute, reenacted, also nachgestellt. Der alte, schon sterbensmüde Busch hockt auf rotem Fauteuil auf der Probebühne unterm Dach und die Parze mit der Nasenwarze spielt ihm letzte Töne auf der singenden Säge. Zwei weitere Stationen sind fiktiv-musealen Ausstellungen vorbehalten. Da sind Bienen zu sehen. Busch wollte ja mal nach Brasilien emigrieren und Imker werden.
Hier sehen Sie ein paar von Buschs Lieblingsbienen. Wir haben hier Carsten, Thorsten, Sonja.
Aber es gibt auch Reste von Wiedensaaler Heimaterde. Etwas angestrengt sortiert und nicht wirklich gut präsentiert wirkt das. Im Mainzer Bahnhofsrestaurant, aber auf der Studiobühne, gelingt die Begegnung des ewigen Junggesellen Busch mit der womöglich letzten Liebe Marie Anderson.
Willkommen zur 190. Jahrestagung der WM Busch-Figuren.
Dann also der Kongress im zweiten Teil, fantasievoll eingerichtet von Regisseurin Annette Pullen und Ausstatter Gregor Sturm. Und, wie gesagt, mit viel Reflexion und Remi-Demi darüber versehen, wie und ob überhaupt das Werk des Alten noch passt zur Zeitgenossenschaft. Natürlich kann nicht das ganze Busch-Pandemonium vermessen werden. Für einige Figuren haben die Autorinnen Zufall und Kricheldorf auch nicht richtig viel zu spielen gefunden. Aber die anwesenden Tiere sind stark. Der auch schon im Foyer-Café nach der Genesung fleißig rauchende Frosch und der finster gefiederte Unglücksrabe Hans Huckebein. Nachdrücklich hält die Parze als weise Stimme aus dem Jenseits der ganzen politisch überkorrekten Gegenwart Angst und Schrecken, Untergang und Todesarten jeder Art entgegen. Das ist dann gar nicht mehr komisch, aber ganz und gar Busch. Gerade wer über ihn lieber lacht, sollte ihn fürchten.
Michael Lages über das Wilhelm-Busch-Projekt Padauz, Schnuppdiwupp, Klirrbart, Schrabbum am Deutschen Theater in Göttingen. It's all about painting. Es geht immer um Malerei. Ein Satz des amerikanischen Künstlers Frank Stella, der vor allem bekannt ist für seine abstrakten Gemälde. Mal nur in Schwarz, mal mit grafischen Farbflächen bzw. Linien. Stellas zum Teil raumgreifende Skulpturen wirken immer wie eine Fortsetzung seiner Gemälde, so als ob die Bilder aus dem zweidimensionalen Ei in die dreidimensionale Welt schlüpfen. Das Kunstmuseum Wiesbaden widmet dem 86 Jahre alten Frank Stella nun eine große Überblicksausstellung mit einem doch ziemlich großen Anteil an neuen Arbeiten. Ich habe Kunstkritikerin Christiane Vielhaber gefragt, wie die sich in das Gesamtwerk einreihen.
Anja, ich muss dazu sagen, ich war eine der wenigen Male, wo ich nicht bei einer Vorbesichtigung war. Und sonst ist das ja immer so, da wartet die Kuratorin oder der Kurator auf uns. Dann dackeln wir alle hinterher, dann erklärt er uns sein Konzept und dann erklärt er uns die Kunst. Da konnte ich diesmal nicht hin. Ich war an einem ganz normalen Tag da. Und dann war so ein Schild, da geht es zu Stella. Ich gucke da rein, ich sehe schwarze Bilder, was sie sagen, Streifenbilder, denke, hier bin ich richtig. Da kommt die Saalaufsicht auf mich zu, ein junger Mann, und sagt, wo wollen Sie denn hin? Ich sage, zu Stella. Und dann sagt er, hier nicht, Sie müssen nebenan rein. Ich gehe also in den Ausgang, dann hat sie das Gefühl, du guckst in eine Turnhalle, wo so Racks aufgebaut sind und da machen so bunte Metallstreifen üben den Aufschwung. Ach, denke ich, das ist auch Stella. Und dann kommt da die Aufsicht und sagt zu mir, was wollen Sie denn? Ich sage, ich will zu Stella. Dann sagt sie, da müssen Sie zurück, denn sonst verstehen Sie das gar nicht. Und sie hatte recht, denn wenn Sie den minimalistischen Stella kennen, den Sie gerade beschreiben, auch der nicht so minimalistisch angefangen hat. Erstmal gestische Streifen, bis die dann eigentlich ja das Gestische weg und dann nur noch so Pinselstreifen. Und die waren schwarz, aber das waren jetzt auch nicht meditative schwarze Bilder, was man kennt, sondern das war einfach nur draufgemalt. Und dann hat er sich überlegt, vielleicht, er will nicht ins Dreidimensionale, aber was passiert eigentlich mit dem Raum? Und dass er mal, er sagt, 2,7% dimensional. Und dann geht er aus dem Bildraum raus, mal so Zacken raus, dann schneidet er die Leinwände, beschneidet die aber immer noch sehr streng und sehr formal.
Das ist ja eine kontinuierliche und wahrscheinlich ist er einer der wenigen Künstler, die das so konsequent gemacht haben, eine ständige Befragung eigentlich des Bildes, des Gemäldes. Was ist Malerei? Was ist eigentlich dieses Rechteck, mit dem ich es hier zu tun habe, das bei ihm eben ja dann, Sie haben es gerade beschrieben, auch gar kein Rechteck mehr ist, ganz oft. Setzt sich das auch da fort?
Ja, und dann kommt es, er kriegt ein Stipendium für Rom. Und dann guckt er sich die Museen an und wir wissen ja alle eigentlich die Renaissance, die Erfindung der Perspektive und der Raum. Und dann entdeckt er, dass es eben nicht der Manierismus war, also der Spätstil von Michelangelo, wo wir sagen Manierismus und dann öffnet sich der Raum, sondern es ist Caravaggio. Und der ist so begeistert von Caravaggio und sieht diese Bilder, wie Caravaggio den Bildraum öffnet. Und zwar die Figuren kommen nach außen, die zeigen auf sie als Betrachter, die treten zu ihnen. Und da passiert richtig was. Und dann öffnet er seine Bildräume und er hat Spaß an barocker Ornamentik. Also wenn Sie vorher den Minimalisten gesehen haben und dann denken, Ornament ist Verbrechen, dann denkt er, das ist kein Verbrechen, das ist richtig Lust an der Form.
Es ist die Explosion des Gemäldes, oder? So hört sich das an.
Absolut. Und dann kommt die Serie mit Moby Dick. Da hat er hunderte von gemacht, von diesen Riesenreliefs. Und Sie erkennen dann auch was. Da ist dann wieder Abstraktion. Denn wenn Sie hören Moby Dick, dann sehen Sie auch so eine Schwanzflosse und dann sehen Sie im Hintergrund das dunkelblaue Wasser und dann haben sie irgendwas mit diesen Matrosen und alles ist so ein bisschen wackelig. Also da ist er auch dann ganz erzählerisch.
Jetzt hat er zu Beginn dieser Ausstellung auch noch den Alexej von Jawlensky-Preis bekommen, reiht sich damit ein in eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern wie Rebecca Horn, Richard Serra hat ihn bekommen, Ellsworth Kelly. Kann man sagen, dass es da Gemeinsamkeiten gibt, auch mit Jawlensky, oder dass es da eine gewisse Kontinuität auch bei diesem Preis gibt?
Vielleicht nur formal, wenn Sie Stella sehen, der immer in Serien gearbeitet hat, und wenn Sie Jawlensky sehen, der erst ganz spät, als er anfängt, seine Meditationsköpfe reihenweise und nochmal, da könnte man sie irgendwie so vergleichen. Und vielleicht auch bei beiden die Lust am Umgang mit der Farbe. Aber ansonsten geht es einfach um ein Lebenswerk, was da gewürdigt wird.
Das Kunstmuseum Wiesbaden zeigt den amerikanischen Künstler Frank Stella. Christiane Vielhaber berichtete. Ihre Stücke seien ein Versuch, die Welt zu verstehen, sagte die Tänzerin und Choreografin Constanza Makras kürzlich in einem Interview mit dem Online-Magazin Tanznetz. Seit knapp 30 Jahren lebt die in Buenos Aires geborene Makras in Berlin. Ihre Weltbefragung dreht sich um Machtverhältnisse und soziales Miteinander. Der Titel ihres neuen Stückes, I Feel You, könnte darauf hindeuten, dass dieses Miteinander in den letzten 2 Jahren zu kurz kam. Wobei die Doppeldeutigkeit des Englischen sowohl das physische Fühlen als auch das Verstehen meint. Uraufgeführt wurde I Feel You in der Artishalle in Berlin, einer ehemaligen Holzwerkstatt. Elisabeth Nehring hat zugeschaut.
Für I Feel You hat sich Constanza Makras einen denkbar schmucklosen Ort ausgesucht. Die Artishalle empfängt mit Turnhallen-Feeling. Die hohen Wände sind mit hellem Holz verkleidet, umlaufende Fenster und Oberlichter lassen zu Beginn der Performance noch das Tageslicht herein. Außer einem erhöhten Bürotrakt mit Glasfront, ein paar Boxen, Zimmerpflanzen, aufblasbaren Matratzen und Sitzmöbeln, nichts. Ideal also zum Tennis- und Federballspielen. Was die Tänzerinnen der Company Dorky Park auch tun, während das Publikum die Halle betritt. Ausgestattet sind alle Besucher mit einem kleinen Sitzhocker. Wir können im begrenzten Rahmen uns die Plätze selbst aussuchen, sie auch wechseln. Und das ist auch nötig, denn die 5 Tänzerinnen hechten in der Halle ständig hin und her, Treppen rauf, Treppen runter, zur einen, zur anderen Seite. Und so bleibt auch das Publikum ganz schön in Bewegung. Doch es gibt auch Momente des Stillstands, etwa wenn einige der Performerinnen zur Gitarre greifen und sich in einem gemeinsamen musikalischen Moment vertiefen. Für I Feel You hat sich Constanza Makras mit dem Phänomen der Empathie beschäftigt. Warum kommen uns die Tränen, wenn andere weinen? Warum lösen bestimmte Musiken hochfahrende Emotionen aus? Zu diesen und anderen Fragen hat die Choreografin im Vorfeld recherchiert, auch neurophysiologische Erkenntnisse mit einbezogen, rund um die Existenz von Spiegelneuronen, das heißt Nervenzellen, die aktiviert werden, wenn man eine Handlung durchführt, aber auch einfach nur beobachtet. Doch anders als in ihren vorangegangenen Produktionen lässt sie hier keine wissenschaftlichen oder theoretischen Texte sprechen. Um das Thema der Empathie als grundlegende menschliche Fähigkeit zu greifen, rücken Constanza Makras und ihr Ensemble die musikalische und tänzerische Produktion des E- und U-Kulturbetriebs in den Mittelpunkt, die ganz auf Emotionen setzt. Karl Orffs Carmina Burana oder das Lacrimosa aus dem Requiem von Mozart werden eingespielt. Die Texte bekannter Popsongs wie Wish You Were Here von Pink Floyd oder Baby One More Time von Britney Spears rezitiert. Dazu wilde Kostümwechsel, Erotiktänze, Gitarrengesänge oder klamaukige Szenen, etwa wenn die Tänzerinnen mit aufblasbaren Sofas und Matratzen herumwerfen und sie sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Immer wieder fällt der Satz »I feel so lonely« in verschiedenen Varianten und natürlich, wir sind bei Constanza Makras, überwiegend ironisch. Das alles ist witzig und in der eher improvisierten Dramaturgie sehr sympathisch, aber genau da bleibt die Inszenierung auch stecken. Die Tiefenschärfe und Komplexität, die Constanza Makras zum Beispiel in »The Future« durch den Einsatz kritischer Texte erreichte, stellen sich hier nicht her und sollen es auch gar nicht. Das hat auch mit der räumlichen Situation zu tun, die keinen stabilen Fokus zulässt, sondern nur dezentrale Aktionen und ständig wechselnde Blickrichtungen. Und so wollen an diesem Abend bei allem Amüsement die Spiegelneuronen nicht so richtig springen.
Elisabeth Nehring über »I Feel You«, das neue Stück von Tänzerin und Choreografin Constanza Makras. Seit rund 5 Wochen ist Rima Abdüc-Malak, Frankreichs neue Kulturministerin, im Amt und hat schon alle Hände voll zu tun. Nicht nur wegen des Skandals um illegalen Kunsthandel, in den auch der Direktor des Louvre verwickelt sein soll, oder wegen des Streits um Rundfunkgebühren. In Frankreich ist die Kultur Schauplatz für parteipolitische Kämpfe. Dass Präsident Emmanuel Macron bei den Parlamentswahlen nun auch die absolute Mehrheit verloren hat, macht es nicht einfacher. Was das nun für die Kulturpolitik heißt, das hat sich Eberhard Spreng angeschaut.
Die scheidende Kulturministerin Roselyne Bachelot kann sich zugute halten, dass sie in ihrer knapp 2-jährigen Amtszeit die von Corona massiv bedrohte Kulturszene vor dem Untergang gerettet hat. Bei ihrem Abschied gab sie ihrer Nachfolgerin allerdings auch eine Warnung mit auf den Weg.
Il reste beaucoup de risques pour la culture.
Es bestehen immer noch große Risiken für die Kultur. Eines ist, dass wir inmitten der digitalen Revolution das Augenmerk immer nur auf die Gefäße richten, auf die medialen Kanäle, statt alle unsere Anstrengungen auf die Inhalte zu lenken. Die Kultur darf nicht zerfallen, sich nicht auflösen in Technologie. Die neue Kulturministerin Rima Abdüc-Malak muss man auf solche Gefahren eigentlich nicht hinweisen. Sie ist in kulturpolitische Themen bestens eingearbeitet und war als Kulturberaterin des Präsidenten übrigens die Architektin des Corona-Rettungsplanes für prekär Beschäftigte im Kulturbereich. Sie hat, anders als ihre Vorgängerin, keinerlei politisches Gewicht, ist aber in der Kulturszene bestens vernetzt. Ich werde massiv für die Kunsterziehung eintreten, den Kunstunterricht. Es geht darum, in unserer Jugend die Lust auf Kultur zu entwickeln. Und ich freue mich darauf, das mit Pap Ndiaye, unserem neuen Bildungsminister, zu tun.
Notre nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Die für das französische Selbstverständnis so zentralen Ressorts Kultur und Bildung hatte der Präsident nach seiner Wiederwahl in die Verantwortung von Menschen gegeben, die Diversitätskriterien bestens entsprechen. Geflüchteten Kind des libanesischen Bürgerkriegs die eine, Historiker und Spezialist für zumal schwarze Sozialpolitik in den USA und Frankreich der andere. Die französische Rechte schäumte nach der Ernennung des schwarzen Ndiaye, Bruder der Préfeminat und Prix Goncourt-Preisträgerin Marine Ndiaye. Wokismus, Indigenismus, letztlich rassische Voreingenommenheit und Verrat der französischen Werte warf man dem neuen Minister vor, mit dem Macron offensichtlich im linken Lager punkten wollte. Nun aber, nachdem Macrons Mitte-Bündnis die absolute Mehrheit im Parlament verloren hat und das Linksbündnis NUP stärkste Oppositionskraft werden könnte, dürften Personalia von inhaltlichen Debatten abgelöst werden. Die bislang in den Medien kaum präsente Kulturministerin sagte zu ihren Akzenten: Ich werde mich für starke öffentliche Medien einsetzen, für unabhängige und pluralistische. Eine Medienlandschaft, die sich neuen Mediennutzungen anpassen muss und dieser digitalen Revolution, die sich immer mehr beschleunigt. Auch aus diesem Grund plant Präsident Macron eine große Konferenz über das Recht auf Zugang zu Informationen. Diese noch sehr allgemein gehaltene Zielsetzung maskiert den höchst umstrittenen Plan Emmanuel Macrons, die Hörfunk- und Fernsehgebühren abzuschaffen und die Finanzierung durch anderweitige staatliche Zuwendungen zu ersetzen. Eine Gängelung der Medienlandschaft ist zu befürchten. Die extreme Rechte Marine Le Pen schlug gar die Privatisierung der öffentlichen Sender vor, die NÜP hingegen plädiert massiv für den Erhalt des bestehenden Modells. An deren Thesenpapier Kultur hat Caroline Bourret maßgeblich mitgearbeitet. Mir ist wichtig, dass diese Finanzierung erhalten bleibt, da nur sie Qualität und Unabhängigkeit garantiert. Deshalb ein klares Nein zur Abschaffung der Rundfunkbeiträge, wie sie Macron vorschlägt. Natürlich muss man in diesem Zusammenhang die Veränderung der Mediennutzung mit berücksichtigen. Wir wollen die Streaming-Plattformen dazu zwingen, ihre Algorithmen offenzulegen, damit diese ihre Inhalte den Nutzerinnen und Nutzern nicht mehr aufzwingen können. Die User sollen selbst auswählen können. Disney, Amazon, Google und Co. sollen Algorithmen offenlegen? Träumen ist ja nicht verboten. In der kulturpolitischen Debatte um die Zukunft der Medien dürfte es zwischen Macrons Liberalen und der neuen Linken heftigen Dissens geben. In anderen Gebieten sind sie sich erstaunlich nahe. Beide sprechen in gleichlautenden Schlagworten von der Bedeutung der Education artistique et culturelle als großem Ziel. Beide Seiten halten also kulturpädagogische Programme für wichtig. Die Grünen, die ein wichtiger Teil von Mélenchons NÜP sind, haben in den seit wenigen Jahren von ihnen regierten Großstädten bereits bewiesen, wie sie das meinen. Kiezkultur statt teure Oper. In der NÜP spricht man gerne von der Culture de proximité. Roselyne Bachelots Warnung vom Anfang müsste man ergänzen. Frankreichs Kultur möge sich bitte so wenig im Digitalen auflösen wie in Pädagogik.
Kampfschauplatz der Parteien, Eberhard Spreng über die Kulturpolitik in Frankreich. Im dänischen Oksbøl setzt man dagegen auf Kooperation. Dort ist heute ein neues Museum als deutsch-dänische Zusammenarbeit eröffnet worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Stricker.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck muss sich heute mal nicht mit der Gasversorgung in Deutschland beschäftigen, sondern durfte nach Dänemark reisen und das Flugt eröffnen. Ein Museum, das sich mit der Geschichte von Flüchtenden beschäftigt. Ende des Zweiten Weltkriegs sind nämlich rund 250.000 Deutsche nach Dänemark geflohen. Viele von ihnen wurden in einem Flüchtlingslager in Oksbøl an der dänischen Westküste untergebracht. Und auf dem Gelände dieses Lagers wurde jetzt das Flugt gebaut, finanziert auch mit deutschen Geldern. Museumsleiter Klaus Kjeld Jensen beschreibt das Gebäude.
Wir befinden uns in zwei historischen Gebäuden, die damals das Krankenhaus des Flüchtlingslagers waren. Von außen sehen sie noch aus wie früher, aber von innen sind sie verändert. Sie werden durch ein neues Gebäude verbunden. Das ist sozusagen das Herzstück des Museums.
Neben den historischen Flüchtlingsströmen beschäftigt sich das Flugt auch mit heutigen Flüchtlingskrisen, mit Schicksalen von Flüchtenden aus Ländern wie Syrien, Bosnien und der Ukraine. Und es will aktuelle Debatten anregen, so auch über die bekanntlich harte Flüchtlingspolitik Dänemarks, die etwa vorsieht, Flüchtende in einem Drittstaat außerhalb der EU in einem Lager unterzubringen.
Die Politik diskutiert, wie viele Flüchtlinge man aufnehmen will und wo sie untergebracht werden sollen. Deshalb haben wir das auch in der Ausstellung thematisiert.
So Museumsleiter Klaus Kjeld Jensen. Immer mehr Intellektuelle schalten sich jetzt in die Debatte um die Dokumente ein. Nach Barzon Brock etwa äißert sich heute der Philosoph Peter Sloterdijk in der Berliner Zeitung. Das umstrittene Kunstwerk mit den antisemitischen Darstellungen interessiert den provokativen Denker, der morgen 75 Jahre alt wird, dabei wenig. Miserables Gemälde, lautet sein Urteil. Jedes zusätzliche Wort sei Verschwendung. Ihn nervt vielmehr die, wie er es im Sloterdijk-Jargon nennt, Mobilisierung einer postkolonialen Intellektualkultur. Das seien Intellektuelle, die aus der, so Sloterdijk, Peripherie, also etwa Indonesien, kommen und sich bereit machen würden, im Zentrum Macht zu übernehmen. Und zwar mit dem Segen des Westens, der sich aus Schuldgefühlen lieber von der Peripherie her interpretieren lassen wolle, als selbst zu interpretieren, wie Sloterdijk sagte. Beklagenswert sei darüber hinaus, dass nach seiner Meinung Israel-Kritik mit Antijudaismus gleichgesetzt werde.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. In den Informationen am Abend mit Petra Enzminger gleich mehr zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau, außerdem Berichte zum Parteitag der Linken und zu den Reaktionen in Berlin auf das Abtreibungsurteil in den USA. Ich bin Anja Reinhardt, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.